Liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde heute Abend begrüßen. Mein Gruß gilt euch und Ihnen hier im Gemeindesaal, aber natürlich auch all den Geschwistern, die uns jetzt übers Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Wir haben jetzt ja letzte Stunde eine neue Einheit begonnen zum Thema Propheten. Da wollen wir heute weitermachen. Wir werden uns heute beschäftigen mit dem unbekannten Propheten. Das wird es nachher in der Wortbetrachtung drin gehen, aber auch mit einem unbekannteren Propheten, wo es gleich in der Andacht drum gehen soll. Und mein Hinweis immer wieder an die Geschwister im Internet, wer die Zettel haben möchte, also die Skripte, die kann man sich gerne entweder postalisch oder aber auch natürlich per Internet, per E-Mail zuschicken lassen, einfach nur Informationen an das Gemeindebüro geben, dann werden die immer einen Tag vorher die E-Mails oder am Tag gleich die Briefe zugeschickt. Ja, ich habe als Andachtstext ein Wort rausgesucht, einige Verse aus 2. Chronik 24. Es ist ein unbekannterer Prophet, der Zechariah. Wenn ich jetzt vorher gefragt hätte, wer kann mir denn da einiges zu sagen, weiß ich nicht, wie viel bei rumgekommen wäre, müssen wir auch nicht gucken. Aber wir wollen uns diesem Zechariah zuwenden. So ganz viel in der Bibel ist über nicht gesagt, aber was gesagt ist, ist ganz wichtig. Und dann wollen wir hören auf die Verse 17 bis 22, eben aus diesem 24. Kapitel im 2. Chronikbuch. Und nach dem Tode Jojadas kamen die oberen Judas und huldigten dem König. Da hörte der König auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Bildern der Aschera und den Götzen. Da kam der Zorn über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Der Herr aber sandte Propheten zu ihnen, dass sie sich zum Herrn bekehren sollten, und sie ermahnten sie, aber sie nahmen sich's nicht zu Ohren. Und der Geist Gottes ergriff Zechariah, den Sohn des Priesters Jojada. Der trat vor das Volk und sprach zu ihnen: So spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, so dass ihr kein Gelingen habt? Denn ihr habt den Herrn verlassen, darum wird auch er euch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Hause des Herrn. Der König Joasch gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, der Vater Zechariahs, an ihm getan hatte, sondern tötete seinen Sohn. Der aber sprach, als er starb: Der Herr wird es sehen und strafen. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse aus dem 2. Chronikbuch. Wir wollen dich bitten jetzt für die Andacht, aber auch für den ganzen Verlauf der Bibelstunde, um dein Geleit, deine Führung durch deinen guten Geist. Wir wollen dich selber bitten, dass du uns die Bedeutung deines Wortes immer wieder neu erschließen wollest, jetzt bei all dem, was wir betrachten werden. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, der unbekannte Prophet Zechariah, ein vorbildlicher Zeuge des Herrn. Vier Punkte, ich möchte sprechen über seinen gefährlichen Auftrag, über seine Botschaft, über seine menschliche Enttäuschung und über sein Vertrauen auf den Herrn. Das erste, sein gefährlicher Auftrag. Dass Israel, dass Juda abgefallen vom Herrn, wieder mal. Das ist ein König, der eigentlich eine sehr, sehr positive Bewertung in der Bibel erhält, der einen guten Anfang gemacht hat, der Joasch, der wirklich ein guter Mann gewesen ist und der vieles verändert hat, vieles zum Guten gewandt hat, solange Jojada lebte. Jojada war derjenige gewesen als Hohepriester, der ihn gerettet hatte vor den Nachstellungen der Atalia. Das war seine Stiefmutter gewesen. Die hat alle seine Verwandten umbringen lassen und er ist durch Fügung Gottes und eben durch die Bewahrung des Jojadas dem entronnen als kleines Kind. Und er hat ihn danach ausgebildet, hat ihn dann auch zum König gesalbt. Und solange Jojada lebte, ist er einen klaren Weg gegangen. Aber dann ist er abgefallen. Die Bibel beschreibt das hier ganz kurz. Da kommen die Oberen von Juda und sie huldigen ihm. Sie setzen ihn auf den Thron. Und das geht natürlich bei Jahwe nicht. Bei dem lebendigen Gott funktioniert das nicht, dass man sich als Mensch groß macht. Das geht bei den Götzen dieser Welt. Da kann man sich groß machen. Und die Götzen dieser Welt wollen uns auch groß machen. Aber bei dem lebendigen Gott geht es nicht. Aber da lässt sich eben dieser König verführen und er fängt dann an, den Bildern der Aschera und den Götzen zu dienen. Das ist die Situation in Juda. Und da schickt der Herr Propheten. Das wird ja auch gesagt, er sandte Propheten. Wir wissen nicht, wer das gewesen ist. Es sind mehrere gewesen, halt, die Gott gesandt hat. Aber diese Propheten haben keinen Erfolg. Und dann kommt Gottes Geist über den Sechaja und er bekommt einen Auftrag, nämlich zu sprechen vor dem König und den Oberen. Und diesen Auftrag, den er bekommt, das ist ein gefährlicher Auftrag. Wir lesen das auch in den weiteren Versen. Er kostet ihn das Leben. Der ist kein Terrorist gewesen, sondern er hat einfach nur das Wort Gottes klar ausgerichtet. Aber das reicht, dass ihm die Mächtigen dieser Welt nach dem Leben trachten. Wir beschäftigen uns in dieser Einheit ja mit den Propheten und das ist auch etwas, was fast alle Propheten erlebt haben. Nicht, dass tosender Beifall geklatscht wurde ob ihrer Botschaft, sondern dass sie verfolgt worden sind. Dass man ihnen nach dem Leben getrachtet hat. Wir hatten in der letzten Stunde auf den Samuel geblickt. Da ist es so, als er dann David zum König salben will, da weiß er, wenn das Saul mitkriegt, bin ich tot. Da musst du so halb im Verborgenen machen. Elia, mit dem werden wir uns beschäftigen. In der nächsten Stunde halt, auch dem wird nach dem Leben getrachtet. Der muss sich viele Monate verbergen halt. Steht im Clinch mit den israelitischen Königen. Den Auftrag, den er auszurichten hat, den wollen die Könige nicht hören. Die stehen gegen das, was er sagt. Es ist gefährlich, was er zu sagen hat als Prophet. Jeremia, der wird inhaftiert, der wird verschleppt, der wird gefoltert halt. Alles nur, weil er den Auftrag des lebendigen Gottes ausführt. Und dieser Auftrag ist gefährlich. Denn das darf man nie vergessen, mit dem Wort Gottes, wenn es in diese Welt gerufen wird, begegnet man immer wieder denen, die dem Teufel gehören, die verblendet sind. Und das Ziel des Widersachers ist der Tod. Und deshalb schießt er auch immer wieder gegen das Wort Gottes und auch gegen diejenigen, die das Wort Gottes bringen. Es ist gefährlich, in Klarheit und Wahrheit, so sagt es die Bibel über die Propheten, das Wort Gottes auszurichten. Aber das war es nicht nur zu Zeiten der Bibel. Wenn wir in die Kirchengeschichte gucken, man immer gerade gegen Unrecht, gegen Abgötterei die Stimme klar und deutlich erhoben worden ist, so hat es immer wieder Widerstände gegeben, so hat es immer wieder Verhaftungen, Inhaftierungen, Folterungen und eben auch Mord gegeben. Das ist nichts Außergewöhnliches und wir erleben es in vielen Teilen unserer Welt auch heute noch einfach, dass es genau so ist. Wir werden dieses Jahr auch wieder den HMK-Tag hier haben. Das ist mir sehr wichtig, dass wir daran auch immer wieder erinnern halten. Das sind keine Geschichten nur mehr der Bibel. Das ist nicht nur etwas, was mal in der Kirchengeschichte war, zu Zeiten der Reformation und Gegenreformation, sondern das passiert heute. Und das letzte Jahrhundert war das blutigste Jahrhundert, was Christenverfolgung anging. Und da muss man nicht irgendwelche Dinge spekulieren. Dieses Jahrhundert, in das wir jetzt hineingehen, das wird nochmal mehr Blutzoll fordern als jedes andere Jahrhundert zuvor. Es ist gefährlich, wenn man das Wort Gottes klar ausrichtet. Das ist das, was wir lernen können an diesem vorbildlichen Zeugen des Herrn. Wenn man klar zum Wort Gottes steht und wenn es hineingerufen wird in diese verkommene Welt, dann wird man immer wieder mit Problemen konfrontiert. Das Zweite, was ich uns einmal vor Augen stellen möchte, das ist die Botschaft, die er ausrichtet. Und das ist eine ganz zentrale Botschaft. Es ist nicht nur die Botschaft für Jerusalem und für Juda. Es ist die zentrale Botschaft der Bibel schlechthin. So sagt er, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, sodass ihr kein Gelingen habt? Denn ihr habt den Herrn verlassen, darum wird er euch auch verlassen. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn wir Gott verlassen, verlässt er uns. Wenn wir seine Gebote übertreten, dann werden wir kein Gelingen haben. So einfach, so banal. So bringt man es den Kindern im Kindergottesdienst bei. Aber wenn man dann älter geworden ist, dann denkt man, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang besteht nicht. Und doch, der besteht. Der Herr segnet die, die zu ihm stehen, die seine Gebote halten, die ihm Gehorsam zeigen. Aber er verlässt diejenigen, die ihn verlassen und meinen, sie müssten das Wort nicht befolgen. Ich sage ja immer wieder, die Namen der Männer und Frauen in der Bibel sind häufig Programm. So ist es auch bei dem Namen Sechaja. Sechaja heißt so viel wie erinnern an Jahwe. Erinnern an das, was der lebendige Gott sagt, nicht was die Götzen einem erzählen. Erinnern an Jahwe. Und das ist das, was er hier tut. Er mahnt sie dazu, die Gebote des Herrn zu befolgen und beim Herrn zu bleiben. Und das ist die prophetische Botschaft auch eines Jeremias, eines Jesajas, die dann aufrufen, eben nicht weiter Götzendienst zu tun. Und es ist auch die Botschaft eines jeglichen bibeltreuen Verkündigers bis zum heutigen Tag, das als Kern zu sagen, bleibt bei dem, was die Bibel sagt und verlasst den lebendigen Gott in Jesus Christus nicht. Wenn ihr aber die Bibel verlasst und seine Botschaft und wenn ihr den Herrn verlasst, so werdet ihr sehen, dass ihr kein Gelingen haben werdet und dass auch ihr verlassen seid. Das ist die Botschaft in aller Kürze, die Sacharja hier ausspricht. Eine Botschaft vor 2500 Jahren, gültig im alten Israel, aber auch gültig bis heute. Ein drittes, was wir sehen hier an dem Sacharja, das ist die menschliche Enttäuschung. Die Bibel benennt das noch einmal ganz deutlich, wer verantwortlich ist für seinen Tod. Es ist der König, es ist Joasch. Und es wird noch einmal darauf rekurriert, obwohl in den Kapiteln zuvor das auch ausführlich erzählt wird, wer Jojada war, übrigens ein ganz großer der Bibel, ist einer der ganz wenigen, also der Vater von Sacharja, von dem es heißt, dass er alt und lebenssatt sterben darf. Das sind nur ganz wenige, von denen das gesagt wird, Hiob, das ist ein David, das ist ein Abraham und eben auch Jojada, ein ganz besonderer Mann, der besonderen Segen Gottes hat und der durch seinen Einsatz dem damals noch ganz, ganz kleinen Kind Joasch das Leben rettet, der ihn erzieht, der ihn salbt, der dafür sorgt, dass die Athalia, diese furchtbare Königin, die da die Herrschaft an sich gerissen hat, dann auch des Todes sterben muss und der so vieles für ihn getan hat, der ihn auch heimlich verbirgt eine ganze Weile. Und dann darf man davon ausgehen, wenn er eben im Hause, davon spricht die Bibel, Jojadas gewesen ist, dann ist der Sacharja ihm ganz nahe gewesen. Das ist nicht irgendeiner, der da kommt und der den König nicht kennen würde, sondern die sind quasi als Brüder aufgewachsen. Die haben eine ganz große Nähe. Und der Vater, der leibliche Vater von Sacharja, hat eben Joasch so viel Gutes getan. Die Bibel betont das, und er dachte nicht an diese Barmherzigkeit. Aber es ist nicht nur die Barmherzigkeit gegenüber dem Vater, sondern es ist natürlich auch die Kenntnis. Man kennt jemanden, ist gemeinsam aufgewachsen halt. Aber das spielt auf einmal gar keine Rolle mehr, wo eben der König mit seinem Götzendienst konfrontiert wird und man das nicht hören will. Und wenn das Wort nicht erträgt, da spielen dann auf einmal auch geschwisterliche Banden beziehungsweise Bekanntschaften oder Dankbarkeit keine Rolle mehr. Und das muss Sacharja hier erleben, diese Enttäuschung, dass man da nicht mit Menschen rechnen darf und kann, sondern dass, wenn es hart auf hart kommt, sich die verlorenen Menschen, die, die sich für die Götzen entschieden haben, die den Widersacher haben, in aller Massivität gegen den Mann Gottes stellen. Auch das ist etwas, was man in der Kirchengeschichte immer wieder sehen kann, was wir aber auch in der Bibel immer wieder sehen, einfach, dass die Schnitte auch tief hineingehen in die Familie. Jesus verheißt das auch einfach, dass sich Bruder und Schwester, dass sich das Kind vom Vater und umgekehrt trennen wird, einfach, wenn es dann zum Schnitt kommt, wenn der Widersacher einfordert und wenn er dann die Seinen aufruft, gegen das Wort Gottes und gegen diejenigen, die das Wort Gottes bringen, zu opponieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Sacharja sich anderes vorgestellt hat, ob das Verhältnis ist, was er eben zu dem König hatte. Aber das muss er dann erleben halt, das spielt keine Rolle mehr, diese Enttäuschung, da muss er durch, dass das Menschliche nichts bringt, dass man sich darauf nicht verlassen kann, sondern dass Menschen immer enttäuschen, aber dass einer nicht enttäuscht, das ist eben der lebendige Gott und dem vertraut er. Und das ist das Vierte aus dieser Geschichte. Und ich habe es ja überschrieben, mein vorbildlicher Zeuge, trotz all seiner Enttäuschungen, trotz dieses gefährlichen Auftrages, er vertraut dem Herrn bis zuletzt. Und deshalb ein großer, großer Prophet, dieser Sacharja, auch wenn er nicht besonders bekannt ist, einfach. Als er stirbt, so heißt es, als er starb, heißt es, der Herr wird sehen und strafen. Er spricht kein Fluchwort aus, sondern in seinem Elend mit all dem, was es bedeutet hat. Der wird vermutlich selber Familie gehabt haben, Kinder, alles, was er jetzt verliert, irdisch. Aber sagt, der Herr wird sehen. Der Herr wird sehen und strafen. Der kümmert sich drum. Der Herr wird sehen. Dieses Vertrauen zum lebendigen Gott bis zuletzt einfach anders als es der König ist. Das ist so kontrastierend halt, der eben kein gutes Ende hat halt, der es zum letzten nicht macht. Er, trotz seiner schwierigen Situation, gesteinigt halt. Er vertraut bis zuletzt auf den Herrn. Und damit darf er uns in der Ausrichtung seiner Botschaft, aber auch in seinem Vertrauen ein großer Zeuge sein für das, was er für den Herrn getan hat. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns in dieser Andacht den Sacharja noch einmal vor Augen gestellt hast. Danke, dass er so ein vorbildlicher Zeuge für dich gewesen ist und danke, dass wir uns daran einfach orientieren dürfen, dass wir auch solchen vorbildlichen Zeugendienst leben dürfen, dass wir bis zuletzt wirklich an dir festhalten. Darum bitten wir dich, Herr, dass du uns das schenken wollest aus lauter Gnade, dass wir nicht sind wie der Joasch, der einen guten Anfang gemacht hat und eine ganze Weile mit dir gegangen ist, aber dann doch abgefallen ist. Herr, halt uns an dir und bei dir, Herr, führe und leite du uns, dass wir sein dürfen und können wie der Sacharja. Amen. Ja, ein zweites, ich habe uns mal so einen kleinen Überblick hier mitgebracht, damit wir die Propheten so ein bisschen einordnen können. Wir werden uns ja mit einer ganzen Reihe von denen noch weiter beschäftigen, aber dass wir das einmal so im Überblick haben. Wir gehen ja auch so ein bisschen geschichtlich durch halt mit den Dingen, also dass wir so chronologisch die Dinge dann abarbeiten. Ich habe einfach mal so knapp 1000 Jahre so die wichtigen Propheten hier aufgeschrieben halt, die Datierung euch und ihnen vor Augen gestellt. Und diese Datierung bezieht sich auf die Verkündigungszeit der Propheten und nicht auf die Abfassungszeit der Bücher. Das kann schon mal auseinanderliegen halt. Das ist das eine. Und ich sag auch, diese Datierung ist manchmal vage. Also das ist so, aber die Arbeitshypothese, mit der ich arbeite, man muss ja irgendwie versuchen, jemanden einzuordnen, auch in so einen geschichtlichen Kontext zu setzen und dann eben auch eine Jahreszahl beizufügen, damit man das so ein Stück weit verstehen kann. Und ich habe euch und Ihnen das mal mitgebracht, um zu zeigen, mit welchen Zahlen ich da arbeite halt. Vieles ist auch gesichert historisch, bei manchem kann man ein Fragezeichen dran machen, aber einfach, dass wir das einfach mal so gehört haben. Ja, Mose etwa um 1400 vor Christus. Mose, der ja der größte aller Propheten ist, Samuel um 1050 vor Christus, Elia und Elisa beide um 860 vor Christus, Joel um 800, Amos 760 bis 740, Micha 750 bis 710, Hosea 750 bis 730, Jesaja 740 bis 700, Nahum um 630, Habakkuk um 630, Zephania auch 630 bis 625, Jona um 630, Jeremia 620 bis 580, Hesekiel 600 bis 570, Daniel 590 bis 530, Obadja 580, Haggai 520, Sacharja 530 bis 520 und Malachi um 450. Das einfach nur mal so ein Zeitstrahl zur Orientierung, dass man Dinge so ein Stück weit einfach auch zuordnen kann, wenn man die Bücher liest. Ja, wir werden gleich einiges hören über Gehorsam und Ungehorsam bei dem, was wir betrachten werden. Und das habe ich zum Anlass genommen, noch einfach mal so allgemein biblisch etwas zum Gehorsam gegenüber Gott zu sagen. Möchte nochmal daran erinnern, in der ersten Stunde habe ich gesagt, ich gebe hier keine Definition dessen, was Prophetie ist, was ein Prophet ausmacht. Das werde ich ganz zum Ende der Einheit machen. Ich werde nicht damit einsteigen, sondern über die einzelnen Stunden werden wir uns so unterschiedliche Aspekte erarbeiten, schauen, was macht denn die Propheten aus. Und in der ersten Stunde haben wir über Berufung gesprochen. Das ist eben das, was ein Prophet ausmacht. Er muss berufen sein. Das haben wir so aus der ersten Stunde so als Allgemeines mitgenommen. Heute in dieser zweiten Stunde geht es um den Gehorsam. Das macht den Propheten aus, dass er eben Diener Gottes ist und dass er gehorsamer Diener ist und dass sein gesamtes Prophetenamt davon abhängt, dass er in Klarheit und Wahrheit dieses Wort so ausrichtet halt, dass er genau bei dem bleibt, was Gott ihm sagt. Das werden wir gleich in ganz besonderer Weise sehen. Bei dem unbekannten Propheten aus 1. Könige 13, wie ihm das gelingt und wie es ihm auch nicht gelingt, halt zu sagen, dass etwas ganz Entscheidendes für den Prophetendienst, auch das, was dem Propheten abverlangt wird. Hesekiel wird einmal gesagt, du musst nur eins machen, mein Wort klar ausrichten. Und da musst du zu den Ungläubigen hingehen und musst denen sagen, was ich sage. Und wenn die sich dann nicht bekehren, ist das nicht dein Problem. Dann ist das einfach so. Wenn die sich nicht bekehren, dann werden sie sterben, Ende aus. Aber wenn du mein Wort nicht klar ausrichtest, wenn du dem nicht gehorsam bist, dem Wort, sondern anfängst, da so eigene Ideen reinzuflechten, dann werde ich das Blut derer von deinen Händen fordern, die sich eben nicht bekehren, halt, weil du die Botschaft falsch ausgerichtet hast. Also das macht das nochmal deutlich, wie wichtig einfach auch Gehorsam ist für den Prophetendienst. Das ist das A und O. Wir werden das gleich, wie gesagt, in der Wortbetrachtung noch intensiver sehen. Dann wisst ihr auch, warum ich das zum Thema an dieser Stunde gemacht habe. Aber eben auch der Gehorsam ist nicht nur für den Propheten wichtig. Könnte man sagen, ja, das sollen eben, was weiß ich, die Propheten machen. Heute sollen es die Pastoren machen und der Rest wäre egal. Nein, Gehorsam ist ganz wichtiges, zentrales Thema der Bibel, ganz zentrales Thema der Nachfolge. Und deshalb möchte ich da einfach nochmal so, ja, mit so 10 biblischen Thesen die Dinge uns nochmal vor Augen stellen, was das bedeutet, eben dem lebendigen Gott gehorsam zu sein. Das erste, und das ist ganz wichtig, dass Jesus selber als der wahre Mensch Vorbild für den Gehorsam ist. Also Philipper 2 heißt es, Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Jesus ist der lebendige Gott. Er fordert eigentlich den Gehorsam von den Menschen, aber indem er wahrer Mensch wurde, hat er den Gehorsam bis zuletzt gelebt. Und das wird immer wieder deutlich in seiner Sendung im Johannesevangelium, Johannes 6, sagt er halt, ich bin gekommen in diese Welt, um den Willen des Vaters zu tun, also die gehorsame Sendung. Das ist das, was im Hebräerbrief dann auch ausführlich gesagt wird, in seinem hohepriesterlichen Dienst, dass der geprägt war eben von dem Gehorsam. Da ist kein Ungehorsam bei Jesus Christus, sondern er ist der Gehorsame schlechthin. Und weil er gehorsam ist und weil er uns mit seinem Geist erfüllt, dann können wir auch gehorsam sein. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges halt. Das ist die Voraussetzung für allen Gehorsam und es ist vor allen Dingen das Vorbild für den Gehorsam. Da haben wir uns dran zu orientieren. Jesus ist das Vorbild allen Gehorsams halt. Gehorsam bis dahin, dass er eben tatsächlich auch in den Tod gegangen ist. Und diesen Gehorsam, den Gott selber gelebt hat, den befiehlt er auch seinen Nachfolgern. Den befiehlt er seinen ganzen Geschöpfen. Und wenn ein Geschöpf das annimmt, den Gehorsam des Glaubens, dann wird es vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes. Aber es ist allen Menschen geboten und angehalten, dass sie Gott gehorsam sein sollen. So heißt es 5. Mose 13. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen und fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Das ist das, was gefordert ist, Gehorsam gegenüber Gott. Seinem Wort zu gehorchen. Adam und Eva im Paradies, die schaffen eines nicht, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Das ist das Grundproblem. Dadurch kommt die Sünde in diese Welt, weil man eben sagt, ich bin nicht gehorsam. Ich habe zwar klar gehört, was von mir verlangt ist, aber ich mache es nicht. Aber das ist genau das, was Gott von uns verlangt, dass wir seinem Wort gehorsam sind, dass wir so leben, dass wir so sind, wie er es uns in seinen Geboten befiehlt. Und das ist so wichtig, dass dieser Gehorsam über, das ist der dritte Punkt, über jeder anderen Autorität steht. Also es gibt nichts, was höher ist als die Autorität Gottes und sein Wort und sein Befehl. Und das ist ja auch klar, das liegt in der Natur der Sache, wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat, dass er der Schöpfer von allem ist, dass alles sein Eigentum ist, alles gehört ihm, wie es im Psalm 24 heißt, wir sind sein Eigentum, dieser Planet ist sein Eigentum, das ganze Sonnensystem ist sein Eigentum, das ganze Universum, dann hat auch das ganze Universum ihm zu gehorchen, was die Schöpfung ja sowieso tut, nicht? Die Planeten drehen sich so lange, Gott das möchte halt, er hat sie ins Leben gerufen halt. Also das liegt schon in der Natur der Sache. Deshalb ist die Frage, wer die oberste Autorität ist, für jemanden, der an Gott glaubt, überhaupt gar keine Frage. Die Frage verbietet sich fast. Die ist geklärt. Wenn ich sage, es gibt einen Gott, er ist der Schöpfer, dann wissen wir, dass wir ihm gehorsam sein müssen. Und das heißt auch, was ist denn die höhere Autorität? Irgendwelche Menschen oder Gott? Irgendwelche staatlichen Gebilde oder Gott? Wir haben als Christen dem Staat Folge zu leisten, aber da, wo der Staat in Konkurrenz oder in Distanz oder in Opposition zum Wort Gottes gerät, dann ist es nicht mehr so, dass wir zu gehorchen haben. Wir sollen dem Staat untertan sein, so heißt es in Römer 13, das ist unsere Pflicht, gar keine Frage, aber es gibt Grenzen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist der Maßstab für uns im Gehorsam. Wenn der Staat sagt, Juden sind keine Menschen, so ist das klar gegen die Bibel. Da denken wir heute, das kann man doch nicht sagen. Wir wissen, dass vor über 80 Jahren in unserem Land das gesagt wurde. Das war Gesetz. Die Nürnberger Gesetze haben festgelegt, Juden sind keine Menschen, darf man nicht heiraten. So wie das heute verboten ist, dass man, was weiß ich, nicht seinen Hund heiraten kann, seine Katze, so wurde das damals verboten. Ja, diese mussten ausgerottet werden, die galten als Schädlinge. Die wurden industriell getötet. Da bekamen Leute Befehle zu sagen, das müsst ihr machen. Das ist natürlich extrem, aber das hat es gegeben. Und wenn man beim Wort Gottes geblieben wäre, dann wäre es dazu nicht gekommen. Und schlaue Menschen haben schon 1934 in der Barmer Theologischen Erklärung gesagt, Leute, hier wird etwas anderes über Gott gestellt, das darf nicht sein. Aber das durfte es nicht nur im Dritten Reich nicht sein, das darf es auch heute nicht sein. Es gibt Dinge, die sind Unrecht, die müssen wir Unrecht nennen. Wenn beispielsweise heute kleine Menschen im Bauch der Mutter getötet werden, so ist es Unrecht. Das sagt die Bibel eindeutig. Und dann spielt es keine Rolle, was der Staat sagt oder sonst irgendwas. Da müssen wir den Finger da reinlegen in diese Wunde. Wir müssen sagen, ja, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Autorität Gottes, der Gehorsam dieser Autorität gegenüber steht über allem. Aber nicht nur gegenüber dem Staat. Das ist vielleicht noch für einen Christen hinzugehen. Auch über unsere Autorität. Das ist ja so das größte Dilemma. Wir hatten in meinem Leben zu sagen, ich mit meinem Willen, mit meinen Gelüsten, mit meinen Vorlieben, mit meinen Freuden, mit meiner Faulheit, mit all dem, wie ich mein Leben konzipiere, oder Gott? Wer ist denn der Chef? Wer ist wirklich der Chef? Bin ich der Herr über mein Leben oder ist der Herr über mein Leben? Der Gehorsam gegenüber Gott steht über jeder Autorität, auch über meiner eigenen Autonomie, wo ich sage, ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Nein, wir sind Geschöpfe, er ist der Schöpfer. Wir sind zum Gehorsam gerufen. Diesen Gehorsam, da kommen wir zum vierten, haben wir friedlich aufzurichten. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Die Aufrichtung des Gehorsams gegenüber Gott ist die Aufgabe der Gemeinde. Also jetzt nicht irgendeine Idee von mir. Römer 1, 5 bis 6 heißt es, durch Jesus haben wir empfangen Gnade und Apostelamt. Und dann kommt es, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Das heißt im Prinzip, den Glauben zu sagen, das, was uns das Wort sagt, anzunehmen und zu befolgen. Das haben wir nicht mit militärischen Mitteln oder mit Zwang zu tun, sondern das haben wir durch die Predigt des Evangeliums zu tun. Aber das ist unsere Aufgabe, die wir als Gemeinde haben. Und natürlich, bevor wir bei anderen anfangen, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, gilt das natürlich für die Gemeinde und gilt es natürlich für jedes Individuum. Wenn ich heute zu euch spreche und euch das nochmal so sage, dann muss ich mich als allererstes fragen, wie sieht es denn mit der Aufrichtung des Gehorsams gegenüber dem Herrn in meinem Leben aus? Und dann stelle ich sehr schnell fest, dass Dinge da sind in meinem Leben, wo ich ihm nicht gehorsam bin, wo ich Dinge anders mache, als sein Wort es mir sagt. Und dann muss ich dann in die Vergebung gehen und muss versuchen, das nennen wir dann Heiligung, eben diesen Gehorsam des Glaubens aufzurichten halt. Und das ist auch eure Aufgabe, immer wieder in euch zu schlagen, zu gucken, wie sieht's denn aus mit meinem Gehorsam? Bin ich gehorsam? Bin ich nicht gehorsam? Wo muss ich vielleicht neu etwas aufrichten? Ein fünftes, die Verweigerung des Gehorsams gegenüber Gott ist Sünde. So heißt es wörtlich in 1. Samuel 15, Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Punkt. Also, wenn Gott uns einen klaren Befehl gibt, wenn wir etwas klar verstanden haben oder wir aus dem Wort klar wissen, was richtig und was falsch ist und wir bewusst dagegen gehen, dann ist das für Gott auf einer Ebene wie Zauberei, also wenn wir was ist, irgendwelche okkulten Praktiken machen oder wenn wir irgendwelche anderen Götter anbeten. So intensiv ist es. Denn dann entscheiden wir, und das ist deshalb auch genauso wie Abgötterei, wer der Gott ist. Nämlich dann sagen wir, wie die Dinge zu laufen haben. Erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn ich aber gegen das Wort handle, sage ich, ich bin jetzt der Chef. Und jetzt geht's in die Richtung, wie ich es möchte. Und deshalb ist die Bibel so deutlich hier zu sagen, wenn wir Gehorsam verweigern, dann ist das keine Kleinigkeit, sondern damit ist das erste Gebot gebrochen. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist ja immer so. Alle anderen neuen Gebote sind ja geworfen auf dieses erste und wichtigste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Verweigerung des Gehorsams gegenüber Gott ist immer Sünde. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das wissen. Und wenn das geschieht, wenn eben kein Gehorsam geleitet wird, dann bleiben wir unter dem Zorn Gottes. Der Mensch ohne Gehorsam gegenüber Jesus, gegenüber dem Wort Gottes, bleibt unter dem Zorn Gottes. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, heißt es in Johannes 3, 36. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist ja das, was in dieser gefallenen Welt ist. Seit dem Sündenfall Adams und Eva ist die Welt in Sünde und sie muss erlöst sein, wir werden, und sie steht unter dem Zorn Gottes. Und nur derjenige, der zu Christus findet, ihm gehorsam ist und so lebt, wie sein Wort es sagt, ist befreit vom Zorn. Alle anderen stehen weiter unter dem Zorn. Und dieser Zorn, wir haben ja vor einigen Monaten mal die Offenbarung hier nochmal besprochen und da haben wir ausführlich auch nochmal über diese ganzen Zorneselemente in der Offenbarung gesprochen, die kommen werden über diese Welt. Wenn dann tatsächlich die Zornesschalen ausgegossen werden, die Gottes Zorn fassen halt, wenn die Gerichte kommen, die Posaunengerichte, all diese Dinge, das sind furchtbare Dinge. Warum? Weil die Menschen ungehorsam sind, weil sie nicht hören werden. Das ist immer wieder diese Begründung. Der Zorn Gottes bleibt über denen, die ungehorsam sind. Und es gibt viele, viele Bilder in der Bibel. Denken wir an Lots Weib. Gibt es einen klaren Befehl Gottes? Ihr geht hier raus, nicht umdrehen. An Sodom und Gomorra wird das Gericht vollzogen, Zorn Gottes. Und dann dreht sie sich um. Bob, das war's. Kriegt sie denn auch mit. So banal und so einfach ist es zu sagen, wir befolgen das Wort Gottes, haben den Segen. Und wir ignorieren es halt und wir bleiben unter dem Zorn Gottes halt. Da ist die Bibel eindeutig, was das Thema Gehorsam angeht. Also ich sage das auch so deutlich und auch so scharf, weil da gibt es keinen Spielraum. Da kann man nicht sagen, ja, so ein bisschen mal gucken und so die Graubereiche. Gott spricht und wir tun's, alles gut. Gott spricht und wir tun's nicht. Haben wir ein Problem, sind wir dem Zorn Gottes. Wenn wir das heute machen, können wir das Kreuz kommen, können Gott um Vergebung bitten, dann wird der Zorn gestillt durch das Blut Jesu Christi, aber das müssen wir dann machen. Aber wir können eben auch nicht in so eine Permanenz hineinfallen, so nach dem Motto, was interessiert mich, was Gott mir in seinem Wort sagt, halt, wird ja alles schon vergeben. Nein, wenn wir ungehorsam sind gegenüber Jesus Christus, gegenüber dem Wort halt, dann bleiben wir unter dem Zorn Gottes. Ein siebtes, der Gehorsam gegenüber Gott geschieht im Herzen. Also das ist etwas, was der Heilige Geist, das ist auch wieder ganz wichtig, an unserem Herzen tut, dass wir wirklich in die Lage versetzt werden zu gehorchen halt. Nicht, dass wir uns in so eine Religiosität hineinzwingen, die meint dann, aus eigener Gesetzeserfüllung könnten wir dann den Zorn Gottes abwenden. Nein, auch dass wir gehorsam sind, ist letztlich nur Geschenk des lebendigen Gottes. Es ist nur Gnade, wenn wir so leben dürfen und können. Wie eben der Herr es sagt. Römer 6 heißt es, Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden seid der Gestalt der Lehre, die ihr ergeben seid. Das heißt, der Heilige Geist in das Leben der Gemeinde dort in Rom gekommen halt und hat sie verändert, aus der Sünde rausgeholt. Aber es ist eben etwas, was nicht im Tun passiert, sondern ist eine grundsätzliche Neuausrichtung am Herzen halt, wo der Heilige Geist uns ganz neu auf Gott hinweist, ganz neu zum Wort führt, dass wir das tun, was er von uns verlangt. Dieser Gehorsam, den wir bringen, der ist dann auch besser als jegliches Opfer. Das ist wieder so ein Wort aus 1. Samuel 15 halt, wo Samuel sagt halt, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als Fett von Widdern. Wir neigen ja immer wieder dazu, zu sagen, so ein bisschen freizukaufen. Also diese Werkgerechtigkeit, die die katholische Kirche im Mittelalter so zur Perfektion, zum Geschäftsmodell pervertiert hatte, zu sagen, kannst du Sünden vergeben bekommen, wenn du Ablassbriefe bezahlst, also wenn du da Kohle gibst halt, dann hast du religiös irgendwas geritten. Das war zwar sehr überzeichnet, aber das ist trotzdem so ein bisschen in uns allen auch drin. Das würden wir auch sehr gerne haben. Wir machen was und dann gibt's was von Gott zurück. Wir beten so intensiv, wir sind so fromm, wir lesen so viel in der Bibel halt und dann muss doch das und das passieren, sodass wir so unsere eigenen religiösen Tun-Ergehen-Zusammenhänge da konstruieren. Das, was Gott von uns verlangt, ist nicht das Opfer, denn das hat er gebracht auf Golgatha. Er verlangt unseren Gehorsam. Er verlangt, dass wir seinem Wort vertrauen, so leben, wie uns das Wort sagt, so befreit auch leben. Wenn ich gehorsam sage, dann klingt das ja immer so ein bisschen einschränkend, so nach dem Motto, ja, also das darfst du nicht tun, hier musst du dich einschränken, dieses musst du machen. Aber die meisten Dinge der Bibel sind ja gar nicht so häufig. Der Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht, ja, beschäftige dich nicht mit den Problemen der Welt, sondern guck auf mich. Das ist zum Beispiel so ein Gehorsamswort, nicht, wo viele von uns scheitern, zu sagen, also das will ich nicht leben, ich beschäftige mich lieber mit dem, was mir der Aktienberater, der Bankberater oder sonst jemand sagt halt. Das ist wichtig zu sagen, der Gehorsam ist besser als Opfer, das, was wir tun. Zu sagen, dass wir im Herzen gehorsam sind, das, was Gott in uns macht, das ist das, was Gott von uns möchte, das, was wirklich auch gut ist. Der Gehorsam ihm gegenüber, und zwar nicht aus der Religiosität heraus, ich habe gehorsam jetzt die Bibel gelesen, ich habe gehorsam jetzt gebetet, ich habe gehorsam die und die in Zehnten da und dahin überwiesen, sondern zu sagen, ich frage nach dem, was Gott mir sagt, in all dem Wunderbaren. Es sind ja nicht nur Einschränkungen, sondern die Gebote führen ja eine Freiheit hinaus, die ein ganz anderes Leben möglich machen, so zu leben, wie Gott es möchte. Wenn wir gehorsam sind, dann dürfen wir wissen, dass wir mit dem Gehorsam gegenüber Jesus eine mächtige Waffe in der Hand haben. Das ist das, was wir gleich auch in der Geschichte sehen bei dem unbekannten Propheten. Solange der gehorsam ist, da ist er ganz mächtig und vollmächtig. Und solange er das nicht tut, da wird es ganz furchtbar. Aber wenn wir gehorsam sind, haben wir eine mächtige Waffe. So heißt es in 2. Korinther 10. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in dem Gehorsam gegen Christus. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Das ist gerade auch in der Auseinandersetzung mit den Versuchungen und Anfechtungen des Teufels ganz wichtig, dass wir den Gehorsam des Glaubens aufrichten, dass wir darin stark sind und dass wir dann im Gehorsam gegenüber dem Wort mächtig sind. Wir wissen ja aus Epheser 6, dass uns ein Schwert gegeben ist, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Aber es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wenn wir in Anfechtungen sind, wir nehmen dieses Buch und kämpfen jetzt mit diesem Teil hier Materialita, so wie, was weiß ich, mit so einem Wundergegenstand, so wie man früher dachte, was weiß ich, irgendwie ein Kreuz, wenn es von irgendeinem Kardinal oder Bischof gesegnet ist, da hat es irgendwelche Wunderkräfte oder schlechter Blitz nicht ein, wenn ich das oben bei mir ins Haus hänge oder sowas. So ist es ja nicht, sondern zu sagen, das Wort ist dann für uns das Schwert, mit dem wir stark sind, wenn wir so leben, wie uns darin gesagt wird, wie wir zu leben haben. Wenn wir dem gehorsam sind, wenn wir darin sehen, wenn wir uns darauf gründen, das ist das, was uns stark macht, mit dem wir tatsächlich verstehen können, auch allen listigen Angriffen des Widersachers. Wenn wir eben gehorsam sind, wie uns das Wort sagt. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, dass wir dann Segen empfangen. Das ist nicht immer einfach. Ich sagte eben schon, beim Gehorsam geht es nicht nur um dieses, das darfst du nicht, das sollst du nicht und hier ist das verboten, sondern es geht vielmehr um ein befreiendes Leben halt. Aber manches Mal ist es auch so, dass uns im Glauben Dinge abverlangt werden, die nicht einfach sind und die uns auch gegen den Strich gehen. Aber gerade wenn wir an diesen Dingen gehorsam sind, dann dürfen wir mit dem reichen Segen Gottes rechnen. Ich habe euch als Belegstelle für diese These, diese Zentralstelle mitgebracht aus der Opferung des Isaaks, wo Abraham gesagt bekommt, geh hin und bring dein eigenes Kind um. Und der einfach stumpf losmarschiert, hingeht, den Altar baut, sein Kind fesselt, das Messer zieht und im nächsten Moment den Isaak getötet hätte, weil, und darauf vertraut er, so sagt es der Hebräerbrief, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Das ist für diesen Gott gar kein Problem. Er vertraut ihm vollständig, obwohl das Mensch nicht totaler Irrsinn ist halt. Das ist totaler Wahnsinn halt. Das eigene Kind töten, schlimmer kann es ja gar nicht sein. Das macht diese Geschichte auch deutlich. Und dann kommt aber die Quintessenz dieser Geschichte halt, dass Gott eingreift und genau dann sagt, weil du das getan hast, wirst du so viel Nachkommen haben, mehr als Sand am Ufer des Meeres halt, mehr als Sterne unter dem Himmel. Da kommt der besondere Segen, weil Abraham, so sagt Gott es ganz deutlich, der Stimme des lebendigen Gottes gehorcht hat. Dieser Segen steckt im Gehorsam. Und das kann jeder ausprobieren. Jeder kann das ausprobieren in seinem Leben. Geht hin und macht das, was die Bibel sagt, und ihr werdet Segen sehen, wie ihr final gesegnet werdet. Geht hin und ignoriert das, sagt, was interessieren mich denn die 10 Gebote? Und ihr werdet merken, wie euer Leben, das Leben anderer Menschen gegen die Wand gefahren wird. Das ist so banal, aber eben auch so wichtig und zentral, dass wir das immer wieder wissen, dass wir uns daran ausrichten, was Gott uns sagt, dass wir so leben, wie uns die Schrift es lehrt und eben nicht, wie uns die Welt immer wieder versucht einzureden halt. Das ist Gehorsam, der uns abverlangt ist als Nachfolger Jesu Christi halt, aber der natürlich in besonderer Weise gilt für diejenigen, die in den Dienst gerufen sind und dieses Wort, an dem sich Menschen auszurichten haben, anderen weiterzugeben. Deshalb tragen die auch eine, so sagt es Daniel Buch, umso höhere Verurteilung bzw. Beurteilung, sowohl im Segen wie auch im Fluch. Wenn jemand die Aufgabe hat, dem Wort Gottes zu dienen und anderen Menschen das Wort Gottes zu sagen, und wenn er dabei untadelig ist, das ist eine besondere Weise, dann ist es eine besondere Ehre vor Gott. Wenn er aber darin fehlt, ist es ein besonderes Urteil, was er dann auf sich zieht, weil er ja andere verführt hat. Das ist ein ganz großes Problem. Wenn Leute heute hingehen, auch in der evangelischen Kirche, und erklären, was alles in der Bibel nicht mehr stimmt und dass das alles nicht mehr richtig ist, dass das alles nicht mehr zeitgemäß ist, alles halt. Das Urteil, was sie bekommen werden, da kann man nur sprechen, letztlich, wie eben der Sechaja halt, nicht? Der Herr wird sehen und der Herr wird strafen. Genauso wird es, sagt es einfach. Und darum geht es jetzt auch, wenn wir auf den nächsten Propheten gucken, nämlich diesen unbekannten Propheten. Da spielt genau das auch eine Rolle. Der Glaubensgehorsam, wo man sieht, da ist einer gehorsam, dann ist er wieder ungehorsam. Und da ist ein anderer, der ist ungehorsam, komplett halt. Und was daraus wirkt, ist eine für mich mit der interessantesten, aber auch der unbekanntesten Geschichten. So in der Bibel wird kaum drüber gepredigt, weil einfach so ganz unterschiedliche Kontexte drin sind. Aber für das Prophetenamt ist es etwas ganz, ganz Wichtiges. So, wir hören auf 1. Könige 13, die Verse 1 bis 34. Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, während Jerobeam noch auf dem Altar stand und opferte. Und er rief gegen den Altar aus das Wort des Herrn hin und sprach: Altar, Altar! So spricht der Herr: Siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden mit Namen Josia. Der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Und er gab an dem Tag ein Wunderzeichen und sprach: Das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. Als aber der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel rief, streckte er seine Hand aus auf dem Altar und sprach: Greift ihn! Und seine Hand verdorrte, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar barst, und die Asche wurde verschüttet vom Altar nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben hatte, auf das Wort des Herrn hin. Und der König hob an und sprach zu dem Mann Gottes: Flehe doch den Herrn, dein Gott, an und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Da flehte der Mann Gottes den Herrn an, und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen, und sie wurde, wie sie vorher war. Und der König redete mit dem Mann Gottes: Komm mit mir heim und labe dich. Ich will dir ein Geschenk geben. Aber der Mann Gottes sprach zum König: Wenn du auch mir die Hälfte deiner Habe geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir. Denn ich will an diesem Ort kein Brot essen noch Wasser trinken. Denn das ist mir geboten durch des Herrn Wort: Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Und er ging einen anderen Weg und ging nicht wieder den Weg, den nach Bethel gekommen war. Es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel. Zu dem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes getan hatte an diesem Tag in Bethel und die Worte, die er zum König geredet hatte. Und ihr Vater sprach zu ihnen: Wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne zeigten den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, der von Juda gekommen war. Er aber sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel. Und als er ihm den Esel gesattelt hatte, ritt er auf ihm. Und zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen und sprach zu ihm: Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach: Ja. Er sprach zu ihm: Komm mit mir heim und iss Brot mit mir. Er aber sprach: Ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort. Denn es ist zu mir geredet worden durch das Wort des Herrn: Du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Er sprach zu ihm: Ich bin auch ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin: Führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Und er führte ihn wieder zurück, dass er das Brot aß und Wasser trank in seinem Haus. Und als sie zu Tisch saßen, kam das Wort zum Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war, so spricht der Herr. Weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist und nicht gehalten hast das Gebot, das dir der Herr dein Gott geboten hat, und umgekehrt bist, Brot gegessen und Wasser getrunken hast an dem Ort, von dem ich dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. Und nachdem er gegessen und getrunken hatte, sattelte er für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und als er seines Weges zog, fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn. Und sein Leichnam blieb auf dem Wege liegen, und der Esel stand neben ihm, und der Löwe stand neben dem Leichnam. Und als die Leute vorübergingen, sahen sie den Leichnam auf dem Wege liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen, und kamen und sagten es in der Stadt, in der alte Prophet wohnte. Als das der Prophet hörte, der ihn zurückgeführt hatte, sprach er, es ist der Mann Gottes, der dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen ist. Darum hat ihn der Herr dem Löwen gegeben, der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort, das ihm der Herr gesagt hat. Und er sprach zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und als sie ihn gesattelt hatten, zog er hin und fand den Leichnam auf dem Weg liegen und den Esel und den Löwen neben dem Leichnam stehen. Und der Löwe hatte nichts gefressen vom Leichnam und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet den Leichnam des Mannes Gottes auf, legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück und kam in seine Stadt, um die Totenklage zu halten, um ihn zu begraben. Und er legte den Leichnam in sein eigenes Grab und sie hielten ihm die Totenklage. Ach, Bruder! Und als sie ihn begraben hatten, sprach er zu seinen Söhnen, wenn ich sterbe, so grabt mich in dem Grabe, in dem der Mann Gottes begraben ist, und legt mein Gebein neben sein Gebein. Denn es wird sich erfüllen, was er gerufen hat gegen den Altar in Bethel, auf das Wort des Herrn hin und gegen alle Heiligtümer auf den Höhen, die in den Städten Samariens sind. Ich will einige Punkte zu dieser Geschichte sagen. Das erste, dieser Prophet ist zunächst einmal dieser unbekannte Prophet Gehorsam. Also wir wissen nicht, wie er heißt. In manchen Quellen wird er gleichgesetzt mit dem Jedo, der da in 2. Chronik 9 erwähnt wird, dass er der Prophet Jedo gegen Jerobeam geweisert hat. Aber das sind vermutlich mehrere Propheten gewesen. Wir wissen es nicht. Also deshalb, wir kennen diesen Namen nicht wirklich von diesem Propheten. Aber eines ist klar, zunächst einmal ist er Gehorsam. Also bis zum Vers 10 ist alles tippitoppi. Fantastischer Mann, der kriegt einen Befehl, der setzt das hundertprozentig um und Gott bestätigt das auch. Alles klar, alles in Ordnung, er ist gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und es funktioniert alles. Auch als dann Jerobeam kommt, das ist der König vom Nordreich unter Salomo, der stirbt ja und dann wird das Reich geteilt. 927 halt, da gibt es ja ein Südreich, Nordreich, also Israel und Juda, wie es dann heißt. Und Rehabeam ist König über 2 Stämme halt und Jerobeam über 10 Stämme. Und weil sie aber nun keine Kultstätte mehr haben, haben wir eine eigene Kultstätte gebaut, nicht mehr in Jerusalem, sondern eben in Bethel. Und als dem das Angebot dann macht zu kommen, auch da ist er komplett gehorsam und sagt, wenn du mir die Hälfte von deinem Besitz gibst, ich werde hier nichts essen, nichts trinken. Geht überhaupt nicht. Also vorbildlich, der hat diesen Befehl Gottes gekriegt und er setzt ihn auch angesichts dieser großen Tafel, die der König ihm vorsetzt. Er hat ja ganz andere Speisen als dieser alte Prophet. Der rührt nichts an. Also vorbildlich im Glauben für eine gewisse Zeit. Zweiter Punkt, den ich aus dieser Geschichte mitnehme, ich muss ein bisschen gucken auf die Zeit, das ist der Adressat des unbekannten Propheten. Es ist ganz, ganz interessant, was er brandmarkt hier. Er spricht nicht Jerobeam an, den König, sondern er spricht den Altar an. Das wird zweimal hier gesagt, Vers 2 und Vers 4. Auf den Befehl Gottes hin, und er sagt, der Altar, Altar. Er spricht mit einem Gegenstand, aber das ist der Befehl Gottes. Das ist bei Mose, als er damals den Fehler macht, warum er nicht ins gelobte Land kam, umgekehrt. Da sagt Gott, geh hin und sprich mit dem Stein, sprich mit dem Fels. Und er geht hin und spricht mit dem Volk. Und deshalb darf er nicht ins gelobte Land kommen. Der ist an dem Punkt auch ungehorsam, Mose, und darf deshalb, wie gesagt, nicht rein. Aber hier, der ist gehorsam. Der macht das ganz genauso. Er spricht gegen den Altar. Und damit spricht er nicht gegen den König, sondern er spricht gegen den ganzen Kult. Das, was hier läuft, ist komplett falsch. Du Stein, der du jetzt als Altar dienst, das ist eine Katastrophe, was auf dir passieren wird halt. Ne? Dieses Wort Gottes in aller Vollmacht, wo man sagt, was macht denn das für einen Sinn? Du kannst dann nicht mit dem Stein sprechen. Aber wenn Gott das sagt, dann musst du das machen. Auch da sehen wir wieder absoluten Gehorsam. Der macht nichts anderes als das, was Gott ihm sagt. Und indem er eben gegen den Altar spricht, gegen dieses Stück Stein, verurteilt er jeglichen Kult, wo ein Opfer außerhalb dem wahren Opfer gesehen wird. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Wo immer geglaubt wird, neben Jesus, dem einmaligen Opfer, können noch andere Opferwege bestehen. Geht nicht. Dagegen muss immer wieder sich klare Verkündigungen richten, zu sagen, es gibt nur einen Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Das ist das, was letztlich hier auch im Alten Bund getan wird, als sich gegen diesen falschen Altar gewandt wird, als das alles letztlich verdammt wird. Drittes aus dieser Geschichte, was wir lernen können am unprofanten Propheten, genau dasselbe, was wir eben bei dem Sacharja gesehen haben. Diese Verkündigung stößt nicht auf Gegenliebe bei dem Jerobeam, ist ja klar. Also das ist jetzt noch sehr milde ausgedrückt. Der hat, wie gesagt, jetzt das Gegenkönigtum gebildet. Jetzt gibt's das Nordreich. Die haben, wie gesagt, keine Kultstätte. Jetzt will er unbedingt auch eine Kultstätte haben, opfert anderen Göttern halt und er ist mitten dabei. Der ist da richtig dabei. Er steht auf dem Altar, so heißt es hier, also richtig in seinem ganzen Götzendienst bei seiner Opferung. Und dann kommt der Mann Gottes und der spricht das Todesurteil über seinen Kult. So, und wir wissen, wir sehen hier, das lässt sich der König sich nicht gefallen. Als er das gehört hat, als er fertig ist mit seiner Botschaft, will er sofort gegen ihn gehen. Er streckt die Hand aus. Das, was Joasch auch bei dem Sechaja gemacht hat, das macht er hier auch. Nochmal, ich habe das eben schon gesagt, die Botschaft auszurichten am Volk, an denen, die im Ungehorsam sind, das ist gefährlich. Könnt ihr übrigens auch erleben, an den Leuten in eurer Verwandtschaft, in eurer Freundschaft halt, die nicht nach dem Wort Gottes leben. Wenn ihr denen klar ansagt, was Gott dazu sagt, dann wird es gefährlich. Vielleicht nicht, dass die euch nach dem Leben trachten, aber dann verändern sich Beziehungen halt. Und dann wird es nicht zum Besseren. Dann sagt dann keiner, danke, dass du gekommen bist, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, nicht? Sondern ihr wisst, was dann passiert halt. Wer man dann ist man der christliche Spinner, man muss mit all dem rechnen, was dann alles kommt halt. Die Anfeindungen, die würden uns genauso erreichen wie eben hier bei der Botschaft des unbekannten Propheten. Aber, und das dürfen wir wissen, wenn wir die Botschaft klar ausrechnen, wenn wir klar bleiben, wir stehen unter dem Schutz des Allmächtigen. Wir stehen unter dem Schutz. Als es passiert, da lässt er die Hand des Königs erstarren. Die verdorrt. Das war's. Das lässt Gott in dem Moment nicht zu. Dass eben der Prophet, der in seinem Namen unterwegs ist, dass er da angegriffen wird. Das ist nicht immer so. Wir haben das eben bei Sechaja gesehen. Aber hier ist es eben so, es passiert nichts, was Gott nicht zulässt. Warum und wozu auch immer. Aber das sehen wir immer wieder in der Bibel auch, dass die Propheten geschützt sind. Als Elisa einmal hochzieht, den Berg hinauf, da kommen dann Knaben, so heißt es, und die spotten ihn halt. Ne? Kahlkopf, Kahlkopf sagen, komm herauf. Die wollen ihn so ein bisschen teasen halt. Und dann lässt Gott zwei Bären kommen und die bringen 42 Kinder um. 42 als Zahl für den Teufel halt, zu sagen, Schutz des Propheten. Oder als da Elisa umgeben wird, da von den Feinden halt, und sein Knecht sagt, alles vorbei, wir sind erledigt. Und dann werden ihm die Augen geöffnet, wo die Engel sind. Der schlägt die mit Blindheit, dann führt er sie weg halt. Also es gibt Schutz. Wir sind nicht alleine. Wenn wir im Auftrage Gottes unterwegs sind, dann dürfen wir wissen, es passiert uns nichts, was dieser lebendige Gott nicht zulassen würde. Wir sind unter seinem Schutz. Wir machen es ja nicht aus uns selber heraus, sondern wir sind im Auftrag des Herrn dieser Welt unterwegs. Und dann sind wir in seiner Hand und dann kann uns letztlich durch die Feinde des Wortes Gottes, gegen die Ungehorsamen, letztlich nichts passieren, was nicht Gott letztlich zulässt. Was wir erleben, das ist das Fünfte aus dieser Geschichte, was ich rausgebracht habe, dass wenn wir klar beim Wort bleiben, wenn wir es klar ausrichten, dass uns dann am Ende Vollmacht geschenkt wird. Hier ist natürlich eine unfassbare Vollmacht, die dieser Prophet hat. Er spricht und er sagt dieses Wunder an und es passiert. Der Altar zerbirst halt, so genau wie er es angekündigt hat. Was für eine Vollmacht. Und dann ist dieser zu dem Zeitpunkt körperbehinderte Jerobeam halt, seine Hand ist verdorrt und er sagt, bitte du für mich. Der betet gar nicht selber. Bitte zu deinem Gott. Und er betet und Gott lässt ihn wieder gesund werden. Was für ein vollmächtiger Mann, der da wirklich im Wort Gottes ist halt. Also wer klar mit dem Herrn geht, der darf auch wissen einfach, dass der Herr ihn segnet und dass Dinge auch, die wir sagen, die wir verkündigen, Vollmacht haben. Darauf dürfen wir vertrauen. Aber dann kommt der Break. Dann kommt der Ungehorsam dieses unbekannten Propheten. Wir lesen das ab Vers 11. Er geht aus Bethel raus, geht einen anderen Weg und er sitzt unter den Eichen. Jetzt kann man vermuten, was ist denn mit dem los? Jetzt hat er nicht gegessen, jetzt hat er nicht getrunken. Das war sicherlich auch eine lange Reise Bethel ist auch wärmer, da nichts trinken halt. Ist er erschöpft? Ist er ausgebrannt? Und das ist ja häufig so, wenn wir so richtig Dickes haben, halt, dann kommt der Teufel und versucht uns hier. Und so ist es auch hier. In dem Moment, wo er da schwach ist, da kommt eben dieser alte Prophet und er versucht ihn. Und wer eben noch der Versuchung widerstanden hat, die eine viel verlockendere war, auf einmal gibt er dem nach. Er sagt das noch ausführlich, die Bibel beschreibt das, er sagt, er weiß genau, wo er steht, das ist nicht richtig. Aber er hört nicht mehr aufs Wort Gottes, sondern auf die Einflüsterung von Menschen. Es ist doch anders, als was Gott gesagt hat. Nicht, dass über Eva. Sollte Gott gesagt haben, sagt der Teufel der Eva. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Nein, 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 hat er nicht gesagt. Ne? Es ist ja in Wirklichkeit anders. Und das ist der Ungehorsam, den er zeigt. Und weil er ungehorsam ist, darum geht es ja, kommt dann auch die Strafe. Die Strafe wird angekündigt. Das ist ja noch das Wahnsinnige, dass dieser Lügenprophet von Gott gebraucht wird, dem die Strafe zu sagen. Dann setzt er sich auf den Esel von diesem alten Propheten, reitet los. Und dann lässt Gott einen Löwen kommen. Der holt ihn runter vom Esel, tötet ihn. Der Leichnam liegt da, tolles Bild. Links der Löwe, rechts der Esel halt, so sagen. Die tun sich nichts, also ganz ungewöhnliche Geschichte halt. Und das ist seine Strafe. Der Löwe tötet ihn. Das ist ein Bild der Löwe, das ist so ein sehr vielfältiges Bild in der Bibel. Einmal wird es immer wieder für den Teufel gebraucht. Also 1. Petrus 5, seid vorsichtig, der Teufel wie ein brüllender Löwe, er guckt, wenn er verschlinge. Daniel, der wird in die Löwengrube geworfen, da muss Gott die Engel schicken halten, damit sie ihn behüten. Oder Psalm 91, über Drachen und Löwen wirst du gehen, junge Löwen niedertreten. Das ist so ein Zeichen für die Gefahr. Das ist das eine. Aber der Löwe steht eben auch für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, nicht? Der Löwe aus Juda, Genesis 49, der Segen eben Jakobs über die Stämme, der Löwe aus Juda, Offenbarung 5 halt, das ist das, was aufgenommen wird dann, dass Jesus genauso bezeichnet wird, er ist der Löwe aus Juda, zu sagen halt. Und dieser Löwe vollstreckt das Gericht eben an diesem Propheten. Warum? Weil er ungehorsam gewesen ist. Hätte er alles gemacht, wie Gott es gesagt hätte, wäre er ganz normal wieder zurückgekehrt nach Juda. Aber er macht es nicht und Gott vollstreckt das Gericht, die Strafe, die er hier bekommt. Das sind die Gedanken zu diesem unbekannten Propheten. Und jetzt ist noch der alte Prophet, zu dem will ich auch kurz noch was sagen. Auch ganz interessant, ganz, ganz interessant. Es wird gesagt, er ist ein Prophet und gebraucht ihn ja auch noch in dieser Geschichte. Und die Frage ist, das habe ich mich zumindest gefragt, warum macht er das? Was hat er denn bewegt? Die Bibel sagt das nicht, da müssen wir spekulieren. Aber warum läuft er dahin und belügt den und will den in sein Haus kriegen? Also, er kommt ja aus Bethel, hat er sich da so ein bisschen zurückgesetzt gefühlt, so nach dem Motto, wenn der Herr jemanden hätte schicken müssen, ja dann doch mich, ich bin doch hier der Platzhirsch, ich war doch immer hier Prophet, ich war schon Prophet zu Zeiten Salomos, ja, aber jetzt nicht. Ist es das vielleicht? Das gibt's ja auch unter Menschen halt, ne? Auch unter Geistlichen halt, nicht? Da gönnt einer dem anderen nicht das Mikrofon halt zu sagen, jetzt muss ich es doch sagen, der will sich da selber das packen halt. Ist es das geworden, dass er so ein bisschen altersmüde geworden ist? So ist er, oder altersmilde? Ist er so, im Alter neigt man eher dazu, so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so hart die Dinge zu sehen. Hat das vielleicht alles gehört, was der unbekannte Prophet dem Jerobeam gesagt hat? Aber sagt er so, Hans, muss man es nicht nehmen, denn das ist ja vielleicht dann so ganz humanistisch. Ich bringe ihn zu mir, da kann er sich nochmal stärken, der lange Weg bis nach Juda. Ist es das vielleicht? Sagt er, ja, müssen wir nicht ganz so ernst nehmen, das Wort Gottes? Oder ist es vielleicht sogar Gott selber, der ihn zur Lüge verleitet, um den unbekannten Propheten zu prüfen. Macht Gott das, dass er über Lüge arbeitet halt? Ich sag mal, da kann man Fragezeichen dran machen halt, aber es bleibt eine Lüge, die dieser Prophet ausspricht. Und das ist das Entscheidende halt zu sagen, das ist die Krux dieser Geschichte, zu sagen, der Prophet, der unbekannte Prophet hat ein Wort. Und da kommt jemand auch, der vermeintlich auch Theologe ist, der noch älter ist, vielleicht hat er eine Autorität, vielleicht kannte auch dieser unbekannte Prophet diesen alten Propheten. Aber der sagt etwas anderes als das Wort Gottes und das führt zur Katastrophe. Die Lüge des alten Propheten. Jetzt könnte man sagen, da kann man jetzt ja so das Anathema, die Verfluchung über ihn sprechen, aber dann wandelt sich bei dem das so ein Stück weit und dann passiert etwas, was ganz besonders ist. Als wir dann miteinander essen, da kommt das Wort Gottes zu diesem Lügner und der sagt dem knallhart an dem unten bekannt, was passiert. Die Verfluchung. Die essen dann zwar noch weiter, das ist auch so ganz skurril und dann setzt er sich auch noch auf seinen Esel, nimmt den auch noch mit, aber der sagt dem knallhart an, was passiert. Das heißt, Gott gebraucht den Mund dieses Lügners, um dem die Wahrheit anzusagen, das Strafgericht zu verkündigen halt. Ne? Das ist so ein bisschen was, der bricht so ein bisschen auch meinen Verstand zu sagen, warum denn das, wenn jetzt irgendjemand anders gekommen wäre, halt, hätte das gesagt halt, oder Gott hätte es einfach geschehen lassen, so, und dann hätte man es nachher erklärt. Aber nein, er gibt diesem alten Mann, noch einmal diesem alten Propheten, ein klares Wort, was er dem anderen sagt. Und das führt er dann ja weiter auch aus, auch alles, was er dann danach sagt, das ist alles absolut richtig, dass das, was dieser unbekannte Prophet gesagt hat, das wird in Erfüllung gehen halt, das ist eine Verkündigung, das ist dann alles richtig, was dieser Mann macht, obwohl er ein Lügner gewesen ist. Und auch das Handeln von ihm, das ist so das Letzte, das ist auch so ganz besonders halt, also er hat ihm ja angekündigt, du wirst nicht in deines Vaters Grab liegen, und dann, als er schon gestorben ist, nennt er ihn Bruder. Da setzt er sich in eine besondere Verbindung mit ihm, hat er jetzt erkannt, Bruder, weil du bist ungehorsam, ich bin ungehorsam, ich habe ja gelogen halt. Er ist sogar bereit, sich kultisch unrein zu machen. Das war für einen Juden etwas ganz Tiefes, zu sagen, ich nehme den Leichnam eines Nichtangehörigen von mir und bring den zu mir nach Hause. Das war das Ganze. Leichnam galt als etwas ganz Schlimmes halt. Das konntest du nur machen, wenn du Sohn warst halt, wenn du dazugehörtest zur Familie halt, aber nicht als etwas, jemand Unbekannter. Und dann sagt er noch, er soll in meinem Grab liegen halt. Ich will mit ihm zusammen sein. Ich bin quasi genau wie er. Er gehört zu meiner Familie. Ich bin wie er. Er nennt ihn ja auch Bruder halt zu sagen. Und da setzt er sich im Prinzip mit diesem, ja, unbekannten Propheten zusammen, der so ungehorsam gewesen ist. Und das ist für mich so die Lösung, dass er seinen Ungehorsam reflektiert hat halt. Also dem zu sagen, ich bin dem gleich. Ich bin nicht besser halt, dass er das eben versteht. Und dass dadurch eben die Verbindung zu diesem unbekannten Propheten dann hergestellt wird, der eben genauso wie er ein Versager am Dienst gewesen ist halt. Aber der er, anders als der unbekannte Prophet, das vielleicht dann noch bereut hat und das erkannt hat. Dass diese sehr besondere Geschichte aus 1. Könige 13 von diesem unbekannten Propheten, die eines deutlich macht, und das ist das, was wir auch mitnehmen wollen, so als Quintessenz dieser Stunde, das ist das, worauf es im Prophetendienst ankommt. Absoluter, hundertprozentiger Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Kein Müh, kein Millimeter weichen, genau das machen, einfach was der Herr sagt. Dann bist du Prophet, tust du das nicht, dann hat dein Amt jegliche Legitimation verloren. Punkt. Ich möchte auch gerne mit uns beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dein heiliges und lebendiges Wort. Wir wollen dir Dank sagen für alles, was du uns darin offenbarst. Auch wenn wir nicht alles verstehen, alles fassen dürfen, Herr, so wollen wir doch das heute Abend mitnehmen, für unser Leben eben auch, den absoluten Gehorsam gegenüber deinem Wort. Danke, dass du uns das noch einmal neu vor Augen gestellt hast, dass du es mir noch einmal neu vor Augen gestellt hast, dass unser Gehorsam gefordert ist, Herr, und dass wir uns darauf verlassen, Herr, dass alles, was du sagst, richtig ist und dass wir das zu befolgen haben und dass wir immer wieder bleiben an dir und deinem Wort. Möchte ich bitten für die Geschwister, die jetzt hier sind, die uns zugeschaltet sind, um dein Mitgehen. Und ich möchte dich bitten für sie, dass du ihnen allen Glaubensgehorsam schenkst. Und so wollen wir am Ende dieser Stunde eins werden in und mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Der Internetgemeinde möchte ich noch einen Hinweis geben. Und zwar habe ich hier so einen Flyer in der Hand, hier Bibelabende mit Ulrich Pazani. Also nächste Woche haben wir nochmal ganz normal Bibelstunde, geht es um die Propheten, da werden wir mit Elia uns beschäftigen. Aber in 14 Tagen wird dann Ulrich Pazani hier sein, schon an dem Montag vom 3. bis zum 5. Februar wird er hier sein und er wird eine Einheit machen zum Thema Daran scheiden sich die Geister. Wir werden das natürlich auch alles live streamen, aber Sie dürfen auch gerne in die Gemeinde kommen. Dazu recht herzliche Einladung. Jetzt wünsche ich der Internetgemeinde noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.